Ja, unser Predigtext steht in Markus 14. Und als er, Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und dort zu Tische saß, da kam eine Frau und die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld dann den Armen geben. Und sie fuhren die Frau an. Jesus aber sprach, lasst sie in Ruhe. Was macht ihr für Beschwernisse? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Dreimal taucht im Neuen Testament eine Geschichte darüber auf, dass eine Frau Jesus gesalbt hat. Und es sind, wenn man genau hinguckt, drei verschiedene Geschichten. Diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe, steht bei Markus und auch bei Matthäus. Dann gibt es eine Geschichte im Lukas-Evangelium. Da ist von einem Simon, dem Pharisäer, die Rede, wo dann auch plötzlich eine Frau kommt und Jesus mit kostbarem Wasser, also mit einem Parfumwasser, könnte man sagen, besprüht, ihm das Haupt salbt. Und dann riecht sich dieser Gastgeber Simon, der Pharisäer, darüber auf und sagt, eigentlich müsste der Jesus doch wissen, er ist doch ein Prophet, wer ihm da diese Ehre antut, dass es nämlich eine Sünderin ist. Und Jesus errät dann die Gedanken im Herzen dieses Simon, des Pharisäers, und sagt, Simon, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir nicht die Füße gewaschen, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, und sagt dann über diese Frau, ihr ist viel vergeben worden und deswegen kann sie viel lieben. Und es gibt eine dritte Geschichte, da wird uns der Name der Frau verraten. Aber es ist eine andere Geschichte, sie findet nicht im Hause Simon des Aussätzigen statt, sondern im Hause des Lazarus. Das ist die Maria, die Schwester des Lazarus, die Jesus die Füße salbt. Diese Geschichten finden auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Simon der Pharisäer lange vor der Passionszeit, während die beiden anderen Geschichten im Hause des Lazarus und hier unsere Geschichte im Hause Simon des Aussätzigen kurz vor dem Leiden Jesu stattfindet. Deswegen sagt Jesus auch hier, sie hat meinen Leib im Blick auf mein Begräbnis gesalbt. Wahrscheinlich sind wir hier am Mittwoch vor Karfreitag sozusagen, hier mit dieser Geschichte, als Jesus in Bethanien am Osthang des Ölberges zu Gast ist, im Hause Simon des Aussätzigen, dort zu Tische liegt und dann plötzlich die Tür aufgeht, eine Frau hereintritt mit einer Flasche kostbaren Öles, einer sogenanntes Nardenöl aus Indien. 300 Silbergroschen wird uns hier gesagt, das ist also etwa das Jahresgehalt eines normalen Arbeiters. Und sie zerbricht diese Flasche und gießt den gesamten Inhalt über Jesus aus. Und die Leute, die dabei sind, Jünger auch, regen sich auf und sagen, hätte man nicht Gutes mit diesen 300 Silbergroschen tun können. Vielleicht die Flasche auf dem Basar verkaufen und dann das gewonnene Geld in die Sozialarbeit einsetzen. Und Jesus sagt, lass diese Frau in Ruhe. Das, was sie getan hat, das hat sie mir getan. Sie hat mich zum Begräbnis gesalbt. Und immer, wenn das Evangelium verkündigt wird, sagt Jesus, dann wird man auch immer mal wieder von dieser Frau sprechen. Und das geschieht seit 2000 Jahren, auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst.
dass wir von dieser Frau reden.
Amen. Das Erste, was mir wichtig geworden ist an dieser Geschichte, es ist ja eigentlich nichts Bedeutendes, was diese Frau tut, abgesehen davon, dass natürlich das Nardenöl sehr kostbar war. Aber sie hat keine Stiftung begründet, kein Sozialwerk. Sie hat keine Reformen in die Wege geleitet, kein Buch geschrieben, sondern sie hat in einem Augenblick sich vor Jesus hingekniet und sie hat ihn gesalbt mit diesem Öl. Etwas, was, wenn man es mit utilitaristischen Augen betrachtet, völlig sinnlos ist. Eigentlich nichts bringt. Und die Kritik kommt ja auch sofort. Sie hat getan, sagt Jesus, was sie tun konnte. Vor einiger Zeit fragte mich jemand auf meiner Diskussionsseite bei Wikipedia, was kann ich denn aus dieser Geschichte lernen? Und ich habe mir sie dann nochmal durchgelesen, diese Geschichte, und habe ihm dann zurückgeschrieben, diese Frau hat getan, was sie tun konnte. Tu du auch, was du tun kannst. Auch wenn es dir vielleicht unbedeutend erscheint, belanglos. Aber tu, was du kannst. Das hat sie gemacht. Und dadurch ist sie in das Evangelium eingegangen. Und Jesus hat gesagt, immer wenn das Evangelium gepredigt wird, wird auch dieser Frau gedacht werden. So ist das manchmal, dass bestimmte Dinge, von denen wir den Eindruck haben, sie seien völlig belanglos und unwichtig, Randnotizen sozusagen, dass Gott sie verwandeln kann und daraus etwas Großartiges macht. Das Zweite, was für mich wichtig geworden ist, dass diese Frau ja Konventionen hier völlig durchbricht. Sie taucht in einer Männergesellschaft bei einem Männergastmahl auf, dass solche Gastmäler waren Männern vorbehalten. Ich kenne das vielleicht von Bildern, alten Bildern, wo die Frauen vielleicht am Rande irgendwo sitzen oder im Nachbarraum sich versammeln. Und die Männer sitzen zusammen und sie essen gemütlich. Ab und zu taucht eine Frau auf, um zu bedienen. Aber in dieser Zeit damals hatten Frauen bei solchen Gastmählern überhaupt nichts zu suchen. Und nun kommt sie und mischt sich ein, drängelt sich dazwischen, wird plötzlich zum Mittelpunkt des Geschehens, kniet sich vor Jesus hin und salbt ihm die Füße. Merkwürdige Geschichte, merkwürdige Provokation. Aber der eigentliche Skandal für die Männer ist nicht, dass sie jetzt in die Mitte der Männergesellschaft kommt, sondern der eigentliche Skandal ist, dass sie etwas ganz Blödsinniges tut in ihren Augen. Kostbare Salbe, von der man normalerweise nur einige wenige Tropfen nahm, nun verschwendet. Jahresgehalt eines Arbeiters. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein Arbeitsloser mit am Tisch saß. Und der in seinem Kopf nachgerechnet hat. Was könnte ich mit diesen 300 Dinare, mit diesem Jahresgehalt eines Arbeitnehmers anfangen? Guido zum Beispiel. Haben wir ja gerade gehört. Was könnte ich damit anfangen? Was könnte ich damit machen? Aber nun sind ja Leute in der Gegenwart Jesu immer doch ganz fromme Leute auch. Und es ist interessant, wie also hier jetzt gesprochen wird. Es wird nicht gesagt, also was könnte ich damit machen? Man weiß ja, also bei solchen Aussagen kommt man bei Jesus ganz schön schlecht weg, wenn es dann um einen selbst geht. Also die Leute hier argumentieren anders und sie sagen, wir könnten damit so viel Gutes tun für die Armen. Denn sie wissen, der hat eine soziale Ader, der Herr Jesus. Und sowas kommt ja bei ihm an. Wenn man sich sozial engagiert, sozial diakonisch sich einsetzt und dafür Geld ausgibt, was könnte man Gutes mit diesen 300 Dinare tun für die Armen, Herr Jesus. Da muss er doch zustimmen und nicken. Da muss er doch die Frau zurechtweisen, was ihr verschwenderisches Tun angeht. Aber Jesus stellt sich vor die Frau und sagt, lass sie in Ruhe. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mich auf mein Begräbnis hingesalbt. Warum redet Jesus hier so? Warum stellt er sich vor die Frau? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Herr Jesus nicht in erster Linie auf das achtet, was wir tun, sondern dass er unser Herz anschaut. Und Jesus möchte nicht, dass diese Frau gerichtet wird. Und dass die, die dort herumstehen und nun über diese Frau urteilen, ihren Mund sich zerreißen über das, was sie da tut. Das erleben wir ja auch häufig, auch in unserem Kreis, dass jemand etwas tut und die anderen stehen drumherum und kritisieren das, ohne selbst einen Finger krumm zu machen. Und haben gute Vorschläge, wie man es besser und anders machen könnte. Aber eben nur aus der Zuschauerposition heraus. Und Jesus richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Auf dass nicht der Maßstab, den ihr an andere anlegt, nun von Gott plötzlich an euch angelegt wird. Und Gott vielleicht mal euer Tun sich genauer anguckt, auf die Waage legt. Was setzt ihr ein? Was bringst du? Was trägst du bei zum Bau des Reiches Gottes? Vor einiger Zeit las ich mal eine kritische Würdigung des Lebens von Mutter Teresa, die wir ja alle kennen. In Kalkutta hat sie sich ihr Leben lang eingesetzt für die Aussätzigen, passt zu Simon dem Aussätzigen, wenn man so will hier. Es gibt Leute, die das kritisieren. Und sagen, das ist doch politisch völlig unmöglich in Kalkutta, gewissermaßen die Wunden von Menschen zu säubern. Es geht doch darum, dass die Verhältnisse geändert werden und nicht einfach nur an den Folgen herumgedoktert wird. Sie haben mir das zum Fokus gemacht. Da tut eine, was sie Gott ihr Leben lang, und andere zerreißen sich darüber das Maul. Ist doch ehrlich. Also richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Beurteilt den anderen nicht aus eurer Perspektive und mit den Maßstäben, die bei euch, die bei dir persönlich gelten. Sondern lasst es Gottes Sache sein, zu urteilen über das, was ein Mensch tut. Und Jesus sagt ihr, das ist das andere, sie hat etwas Schönes getan. Da steht im Griechischen das Wort Kalos. Und das heißt nicht einfach nur gut, sondern das heißt schön. Es gibt ja vieles, was gut ist, aber nicht schön. Und es gibt manches, was schön ist, aber nicht unbedingt gut im Sinne unserer Maßstäbe, die wir anlegen. Jesus findet das, was sie getan hat, schön. Das ist interessant. Dieses Wort Kalos kommt etwa in dem Wort Kalligraphie vor. Schönschrift. Sie tut etwas Schönes, diese Frau. Ich denke an eine Frau, die in meiner früheren Gemeinde Dortmund-Huckade, so eine Zweiggemeinde der großen Feldherrnstraße, untergebracht in einem ehemaligen Postgebäude. Da gab es immer noch die Schalter, die waren also notdürftig mit Gardinen und Vorhängen vorhanden. Dahinter war dann die Sonntagsschule mehr oder weniger abgestellt. Also ein ziemlich trostloser Raum. Und diese Frau, die in der Nachbarschaft wohnte, kam immer am Montag, besuchte als Gast immer unsere Gottesdienste dort, Samstagabend waren dort die Gottesdienste, und sie kam immer am Montag und brachte vom Wochenmarkt einen großen Strauß Blumen. Und diese Blumen gab sie bei einem Bruder ab, der dort im Gemeindehaus wohnte. Und sagte, ich möchte gerne, dass du die Blumen unter das Kreuz stellst. Und irgendwann kamen natürlich die Geschwister auch zu ihr und sagten, wäre es nicht günstiger, wenn du am Samstag diese Blumen dorthin stellen würdest, dann haben wir ja abends Gottesdienst und dann haben wir noch was davon, wenn du schon am Montag diese Blumen bringst. Ist doch völlig sinnlos. Und dann sagte diese Frau, ich tue es für Jesus. Der soll sich an diesen Blumen erfreuen. Heute fehlen übrigens die Blumen hier, sehe ich gerade. Der soll sich an diesen Blumen erfreuen. Und sie fand den Raum furchtbar und hässlich. Und sie wollte ihrem Herrn Jesus so einen Lichtblick verschaffen in diesem hässlichen Raum. Er sollte sich an diesen Blumen freuen. Für uns völlig sinnlos. Geldverschwendung. Nach einer Woche waren die Blumen verwelkt und am Samstag hatten wir nichts davon. Wir denken ja nur an uns. Aber diese Frau dachte an Jesus. Sie hat Schönes getan für ihn. Das Dritte, was mir hier an unserer Geschichte auffällt, ist, dass diese Frau verschwenderisch ist in ihrer Liebe zu Jesus. Dass sie nicht lange nachdenkt und fragt, sondern sie ist verschwenderisch in ihrer Liebe zu Jesus. Sie rechnet nicht nach. Sie fragt nicht, was bringt es. Und sie rechnet, denke ich, auch nicht mit geistlichen Früchten ihrer Arbeit. Insofern, dass es ihr vielleicht im Himmel gelohnt wird. Das ist der Moment und der Augenblick, wo sie Jesus ihre Liebe zeigen möchte. Und sie tut es mit dem, was sie hat. Sie tut das, was sie kann. Es gibt eine wunderbare Geschichte von einem Gaukler namens Barnabé. So hieß er. Spielt irgendwann im Mittelalter. Und dieser Gaukler Barnabé, der zog von Ort zu Ort und er konnte viele Kunststücke. Der konnte kilometerweise per Handstand gewissermaßen laufen, also auf den Händen. Und während er auf den Händen lief, konnte er gleichzeitig mit seinen Füßen Bälle bewegen, als Jongleur. Und mit seinen Füßen Messer werfen. Also ein großer Künstler, wenn man so will. Und viele Leute schauten ihm zu, jubelten ihm zu. Und irgendwann traf er auf einen Abt, einen Klostervorsteher. Und der Klostervorsteher sagte, es wäre Zeit jetzt für ihn, sich auf das ewige Leben einzustellen. Und das Beste wäre doch, ins Kloster zu kommen. Erkenntnisse zu sammeln, zu meditieren, sich in die Gegenwart Gottes hinein zu versenken. Und der Gaukler lässt sich überreden und er geht ins Kloster. Und je länger er im Kloster ist, umso mehr ist er frustriert, nicht über das Klosterleben, sondern er ist neidisch im Blick auf den Abt des Klosters, neidisch im Blick auf die anderen Mitbrüder dort. Denn der Abt des Klosters schreibt wunderbare theologische Werke seiner tiefen Erkenntnis Gottes heraus. Der Bruder Ambrosius versteht es, diese theologischen Werke kalligraphisch zu verzieren, so wie das damals üblich war, mit Schnörkeln, mit Gold und Farben, die ersten Buchstaben jeweils der Kapitel besonders herauszustellen. Und ein anderer versteht es wunderbar, Psalmen zu singen. Ein dritter kann gut predigen. Aber was kann er eigentlich? Und in seiner Not betet er und sagt, Herr, ich möchte dir gerne meine Liebe, meine Verehrung, meine Achtung zeigen. Da kommt auch ein wahnsinniger Gedanke. Er geht nachts in die Kapelle, macht Handstand, jongliert mit den Bällen vor dem Gekreuzigten und wirft die Messer, so wie er es konnte. Das macht er jede Nacht. Und irgendwann fällt es natürlich im Kloster auf. sie stellen ihn zur Rede. Was machst du? Das ist Gotteslästerung. Handstand vor Jesus zu machen. Mit Bällen vor ihm zu jonglieren und Messer zu werfen. Und dann war es, als sie ihn dann so ermahnten, dem Prior plötzlich so, als würde der Gekreuzigte von seinem Kreuz herabsteigen und ihn, dem Barnabé, in die Arme nehmen. So wie Jesus sich vor diese Frau gestellt hat. Er hat getan, was er konnte. Er hat getan, was er konnte. Und das aus Liebe zu mir. Ich lade euch ein, das einfach mit in die kommende Woche zu nehmen. Wir sind ja so oft mit Gedanken zugange, welche Freude uns der Herr Jesus persönlich machen könnte. Die meisten unserer Gebetsanliegen hängen damit zusammen. Herr Jesus, schick mir doch das eine oder das andere. Es gibt Leute, die bitten Jesus um einen richtigen Lottogewinn, damit sie mal aus dem Vollen schöpfen können. Andere bitten ihn um Gesundheit und wieder andere um besondere Führungen. Also wir sind ständig dabei, unseren Herrn und Heiland auf Trab zu halten mit unseren Gebeten. Was könnte er nicht uns noch Gutes tun? Und er tut es ja auch. Und er tut es auch gerne. Vielleicht gehen wir in die kommende Woche mal mit der Frage, was kann ich Jesus Gutes tun? Worüber würde er sich freuen? Nicht ich, sondern er. Kennt ihr die Väter, die ihren Kindern zu Weihnachten eine elektrische Eisenbahn schenken? Ne? So ist das manchmal auch mit unseren Spenden, was Jesus angeht. Wir sagen, wir spenden das für ihn, aber eigentlich spenden wir das für uns. Habe ich das mal erzählt, wo ich einen 100-Euro-Schein mal, 100-Mark-Schein war es damals, ja, mal angezündet habe. Beim Erntedankopfer. Aus dem Kollektenkorb. Ich weiß nicht, was Dietmar jetzt sagt, aber der kennt die Geschichte schon, der würde jetzt nichts sagen an dieser Stelle. Ne? Also, ne, wenn ich diesen 50-Euro-Schein hier anzünden sollte, hat jemand gegeben für die Gemeinde. Will er was von sehen? Zumindest einen glücklichen Pastor oder eine reparierte Kirche oder was auch immer. Wenn ich jetzt auf die Gedanken käme, den einfach anzuzünden, sag, du hast ihn ja Jesus gegeben. So wie die Opfer im Alten Testament angezündet wurden. Alleine für Gott. Können wir vorstellen, dann wäre ein Aufschrei. Irgendwie, zumindest ein leiser, stiller im Herzen. Man will ja vielleicht nicht bekannt geben, dass man dieser Scheinwerfer hier war, an dieser Stelle, aber wir geben ja vieles von dem, was wir geben, gar nicht unserem Herrn. Wenn wir an neue Kapellen denken, wir wollen ja auch hier neu bauen, dann denken wir ja auch an uns. Nicht? Das soll schön sein für uns und natürlich auch für die Gäste, die wir von draußen einladen. Auf den Stühlen wollen wir gemütlich sitzen. Also mal darüber nachzudenken, Herr Jesus, worüber würdest du dich freuen? Was kann ich dir Gutes tun? So wie diese Frau dir Gutes getan hat. Wie kann ich dir meine Liebe zeigen? Denn das ist das, was Jesus tut. Er schaut unser Herz an. Nicht das, was du tust und machst und deine Leistungen, sondern mit welchem Herzen du es tust. Wenn du den Eindruck hast, den Armen zu geben, dann denk an das, was Paulus sagt in 1. Korinther 13. Und gebe ich alles, was ich hätte, den Armen. Aber nicht mit dem richtigen Herzen, nicht aus Liebe. Dann wär's umsonst. Er will, dass du es aus Liebe tust. Ein Satz von Oswald Chambers lässt mich in den letzten Wochen nicht zur Ruhe kommen. Den habe ich gelesen. Oswald Chambers, kennt ihr dieses Andachtsbuch? Mein Äußerstes für sein Höchstes. Und da sagt er, das größte Hindernis, was die Hingabe an Jesus angeht, ist unser Dienst für Jesus. Da muss man dran kauen an diesem Satz. Also das größte Hindernis, was meine Hingabe an Jesus angeht, ist mein Dienst für ihn. Wir haben so viel zu tun. Meinen wir zumindest. Und indem wir es tun, haben wir plötzlich gar keine Zeit mehr für ihn.
Gemeinschaft mit ihm zu haben. Stille zu werden vor ihm. Uns einfach Zeit zu nehmen für ihn. Vielleicht ist die kommende Woche so eine Woche voller Gelegenheiten, ihm Zeit zu geben, aus Liebe zu ihm. Vielleicht der Donnerstag, Gebetstag der Gemeinde. Ich weiß, dass wir da an der Stelle immer auf so unsere Schwierigkeit ein, also der eine oder andere sagt, ja, ich kann ja auch zu Hause beten. Machst du es eine Stunde? Hast du dich in irgendeine Ecke gesetzt und sagst, so, jetzt bin ich still vor ihm? Manchmal sind das Ausreden. Also ich ertappe mich immer wieder bei solchen Ausreden. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Vielleicht ist es das, womit du Jesus zeigen kannst. Ich hab dich lieb. Und vielleicht auch so, dass du ihm einfach in der Woche einen Blumenstrauß hier herstellst. Das, was du für mich getan hast am Kreuz, das ist mir so groß, du hast alles gegeben. Ich stelle dir den Blumenstrauß hier her. Ich entlasse dich einfach mit dieser Frage in die kommende Woche. Was kann ich tun aus Liebe zu Jesus? Und es kommt nicht auf das Äußere an, was du tust, sondern auf dein Herz. Amen.